Super Tuesday, der Profil-Podcast zur US-Wahl 2020.
Hallo, willkommen beim Super Tuesday. Mein Name ist Robert Dreichler, bei mir ist Siobhan Geetz. Hallo Siobhan.
Hallo.
Und Martin Staudinger. Hallo Martin.
Hallo.
Das gesamte Auslandsressort des Profil. Wir sind alle einigermaßen aufgeregt. Heute findet die Wahl statt, was nicht ganz stimmt, denn eigentlich sind schon extrem viele Stimmen abgegeben worden. Ich glaube, 90
Millionen. Mehr als 90 Millionen, ja.
Mehr als 90 Millionen. Und wir wollen jetzt besprechen, wer die Wahl gewinnen wird, weil das ist in Wahrheit das, was alle interessiert. Und wir wissen es genauso wenig wie alle anderen. Aber wir haben uns eingehend informiert, was dafür spricht. Man muss sagen, was dafür spricht, dass Joe Biden gewinnt. Umfragen werden jetzt immer angezweifelt. Siobhan, du hast dir die letzten Umfragen angesehen. Wie sieht's aus?
Es hat sich nicht viel verändert zu den letzten, zu den Umfragen der letzten Wochen. Biden liegt nach wie vor vorne mit 8-11 Prozentpunkten vor Trump. Jetzt kann man natürlich sagen, das ist alles ein Blödsinn, weil 2016 war das auch ganz falsch. Das stimmt halt so nicht ganz, weil 2016 lag ja auch eigentlich mehr Menschen Hillary Clinton gewählt als Trump, aber man kann schon sagen, es werden Fehler gemacht, nur der müsste jetzt passieren, dass Trump doch noch gewinnt. Das würde halt bedeuten, dass noch viel mehr Fehler bei den Umfragen passiert sind, wie das letzte Mal. Ne? Sonst ist das nicht denkbar. Also ich glaube, wenn die Umfragen jetzt total falsch liegen und Trump diese Wahlen gewinnt, dann können die Umfrageinstitute einpacken.
Da stimme ich überein. Also man kann zwar immer sagen, jede Umfrage hat eine Unschärfe etc., aber wenn Donald Trump diese Wahl gewinnt, dann können sich die Umfrage-Experten umschulen lassen auf Pflegekraft, würde ich sagen. Ja, die werden dringend gebraucht. Denn ich rekapituliere kurz. Es gibt Staaten, die gewinnen die Demokraten, Joe Biden, mit absoluter Sicherheit. Solide demokratische Staaten. Es gibt die wahrscheinlich demokratisch wählenden Staaten und es gibt die Staaten, die eher demokratisch wählen werden. Joe Biden würde alle die genannten gewinnen und wäre damit Präsident. Umgekehrt, wenn Donald Trump die Staaten gewinnt, die bestimmt republikanisch wählen, die wahrscheinlich republikanisch wählen und die eher auf die republikanische Seite tendieren, dann wäre er gerade mal bei der Hälfte der Wahlmänner, Wahlfrauen, Stimmen angelangt. Es gibt die Staaten, wo es nicht vorhersehbar ist. Die sogenannten, also die bisher Unentschiedenen. Das sind Florida, Georgia, Iowa, zum Teil Maine, North Carolina, Ohio und Texas. Die sind unentschieden und Trump müsste all diese Staaten gewinnen und hätte immer noch nicht genügend Stimmen, um Präsident zu werden. Er müsste dann noch zusätzlich zum Beispiel Pennsylvania gewinnen. Deswegen ist Pennsylvania immer so wichtig. Das heißt, die Ausgangslage ist, also eigentlich müsste man sagen, das kann Biden nicht verlieren. Warum kann er es doch verlieren?
Also normalerweise bin ich nicht sehr besorgt, aber diesmal mache ich mir wirklich ein bisschen Sorgen, was da am Wahltag passieren wird, weil Trump hat die vergangenen Monate daran gearbeitet, das Vertrauen in das gesamte Wahlsystem zu unterminieren. Er hat offen gelassen, ob er eine Niederlage akzeptieren würde. Er sagt, das Endergebnis muss noch am gleichen Tag feststehen. Das ist ein Versuch, die ganzen Briefwahlstimmen, die eigentlich eher den Demokraten zugerechnet werden, zu delegitimieren. Und er lässt auch durchblicken, dass er nicht mal davor zurückschrecken würde, sich bereits zum Sieger auszurufen, bevor noch ein wirkliches Ergebnis feststeht. Und was das für eine Dynamik bei seinen Anhängern auslöst, das kann man noch gar nicht abschätzen. Es ist jetzt schon eine hochnervöse Stimmung in Amerika, teilweise in manchen Städten nageln die Geschäfte schon ihre Schaufenster zu, als wäre ein Hurricane im Anzug. Die richten sich auf Gewalt ein. Man hat jetzt schon Störaktionen gesehen. Trump-Anhänger haben Autobahnen blockiert. Trump-Anhänger haben in Texas den Wahlkampfbus von Biden und Harris bedrängt. Also die Stimmung ist total aufgeladen. Und selbst wenn Trump jetzt nicht massiv falsch spielt, dann kann er ganz legitim bei knapperen Ergebnissen den Rechtsweg gehen. Er kann Einsprüche machen. Er hat das auch angekündigt. Er hat gesagt, sobald die Wahl vorbei ist, wird er mit den Anwälten reingehen. Und das trifft dann, da sind wir wieder bei Pennsylvania, Swing States wie Pennsylvania, wo Biden zwar vorne ist, aber jetzt nicht wirklich komfortabel vorne ist.
Umgekehrt, ich schaue ja gerne auch mal Fox News, das ist der TV-Sender, der Trump am nächsten steht. Auf Fox News, besonders die Sendung mit Sean Hannity, wenn den jemand kennt, ein sehr, sehr rechter, sehr Trump-freundlicher Moderator, eigentlich seine mediale Stimme, wenn man so will, bei dem war der Chef des Trafalgar Group Instituts. Das ist halt das einzige Umfrageinstitut, das Trump vorne hat. Und dieser Umfrageexperte, nennen wir ihn so, wieder besseres Wissen, der hat dort gesagt, Trump müsste Pennsylvania mit 4-5 Prozentpunkten gewinnen, um tatsächlich zu gewinnen, weil die Gegenseite alle möglichen unlauteren Dinge in Bewegung setzt. Das heißt, noch viel stärker als Trump versuchen Trump nahestehende Medien jetzt schon diese Stimmung zu erzeugen, dass wenn das so ausgehen sollte, wie sie es nicht wollen, dann kann das nur mit unlauteren Dingen erklärt werden.
Ganz kurz eine Ergänzung noch dazu, dass der Trump immer wieder wiederholt, dass die Stimmen ganz schnell ausgezählt werden müssen. Und das ist unfair, hat er jetzt wieder gesagt, zu lang zu warten und es müssen in der Wahlnacht alle Stimmen ausgezählt sein. Da muss man ja schon dazu sagen, dass das ja nie der Fall ist. Ne? Also dass die Bundesstaaten ja nie am Wahltag in der Wahlnacht die Stimmen fertig ausgezählt haben. Würden sie das tun und dann alle anderen ausschließen, werden ja Millionen von Stimmen ausgeschlossen von den Wahlen und würden nicht gezählt werden. Ne? Also das ist ja ein gefährlicher Vorschlag und ein undemokratischer Vorschlag. Gut, jetzt hat er, haben wir eh schon gesagt, jetzt droht er damit, die Anwälte reinzuschicken, bei einem knappen Ergebnis das anzufechten. Aber wie wäre es eigentlich, wenn jetzt diese ganze Nervosität und dieses ganze Hin und Her, wenn sich das nicht bestätigt, nehmen wir mal an, dass Biden den Umfragen entsprechend relativ stabil vorne ist, relativ bald, sagen wir gleich ganz am Anfang, auch ohne Briefwahlstimmen. Was wäre dann, was wird Trump dann machen? Das würde mich wirklich interessieren. Also wenn er wirklich überhaupt, wenn die, der Wähler ihm einfach keinen Anhaltspunkt gibt, seinen Einspruch zu erheben, dann schickt er, was kann er machen? Ne? Sagen was? Ihm dann die Anwälte, du hast keine Chance, lass es? Oder?
Bis jetzt waren die Spielregeln natürlich immer so, dass der Unterlegene relativ bald einfach eingestanden hat. Ich habe verloren. Ich bin mir bei Trump nicht sicher, ob er das tun wird, auch wenn er klar hinten liegt.
Eben, meine, er hat nicht mal das.
Man kann von ihm halten, was man will, aber er hat immer seine schlimmsten Ankündigungen dann eigentlich auch eingehalten. Ne? Das ist nicht so, dass er irgendwie sagt, ich mache das und dann macht das nicht. Das ist ihm durchaus zuzutrauen.
Okay, ich erinnere nochmal an das Jahr 2000, Bush gegen Gore. Gore hat Bush gratuliert zum Wahlsieg und hat eine halbe Stunde später angerufen und hat gesagt, er zieht seine Gratulation wieder zurück. Mhm. Er anerkennt die Niederlage nicht. Und am Ende hat er das vor Gericht angefochten, der Demokrat Gore. Also prinzipiell ist es jetzt nichts Unredliches, eine Wahl anzufechten, wenn es Anhaltspunkte dafür gibt,
dass es knapp ist, wie dass, in dem Fall.
Wenn es besonders knapp ist, eine Neuauszählung etc., das ist keine unlautere Sache prinzipiell. Ja. Ne?
Na, das habe ich auch nicht gesagt, aber ich denke mir, bei Trump ist es durchaus möglich, dass er auch bei klaren Ergebnissen versucht, Chaos zu schüren und in dem Chaos dann plötzlich möglicherweise noch Wahllokale schließen müssen im Westen und Auszählungen gestoppt werden, keine Ahnung.
Auf noch was möchte ich hinweisen, wenn wir uns heute Abend die Live-Sendungen ansehen. Es ist durchaus möglich, dass in manchen Staaten die ersten Ergebnisse stärker pro Biden ausfallen, als sie dann tatsächlich sind. Weil nämlich in manchen Staaten sofort die bereits eingelangten Briefwahlstimmen ausgezählt werden. Das heißt, die werden sofort mit dem Auszählen beginnen, bekannt geben, wie der Trend ist. Und weil man vermutet, dass bei den Briefwahlstimmen mehr demokratische Wähler dabei sind, könnte Biden am Anfang weit vorne liegen und der Vorsprung könnte langsam abschmelzen. Das nur so als Info, wenn jemand das verfolgt. Auch das kann sein. Ja.
Das kann genauso gut sein wie das andere, das andersrum Szenario. Ne?
Wichtig ist, dass das ist in jedem Bundesstaat anders geregelt. Es ist in jedem Bundesstaat anders geregelt, zum Beispiel, wie lange Briefwahlstimmen einlangen dürfen. Es gibt Bundesstaaten, da muss, wie in Österreich muss man sagen, da muss die Briefwahlstimme am Wahltag einlangen, sonst ist sie hinfällig. Es gibt aber auch Bundesstaaten, da kann die da kann der Brief noch 7 Tage später einlangen und er muss trotzdem gezählt werden. Da gibt es wiederum zum Teil Einsprüche dagegen, jetzt schon. Und deshalb werden diese Stimmen getrennt aufbewahrt. Das heißt, sollte dann ein Gericht entscheiden, diese Stimmen sind nicht gültig, dann werden die rausgenommen. Also eigentlich, ich meine, das ist jetzt keine Banane, wir sprechen über keine Bananenrepublik, das ist die älteste Verfassungsdemokratie der Welt. Eigentlich ist da schon vorgesorgt, dass auch bei rechtlichen Einsprüchen etc., dass dann trotzdem am Ende ein korrektes Ergebnis vorliegt.
Mal vielleicht noch ganz kurz für die Hörerinnen und Hörer erklären, was passieren würde, wenn Trump jetzt seinen Sitz sozusagen nicht räumen würde. Wer würde dann übernehmen? Was wäre dann in den Wochen nach der Wahl?
Also ich glaube, dass die Situation gibt es nicht. Also Trump steht nicht allein da. Da gibt es eine republikanische Partei, da gibt es die republikanischen Abgeordneten im Kongress. Wenn Trump die Wahl verloren hat, dann ist die Gans gegrillt. Also dann werden die das anerkennen und wo immer er dann sitzt oder nicht sitzt und was immer er dann anerkennt, also das kann er allein nicht durchstehen.
Es kommt nicht zu der Situation, wo der Secret Service ihn dann irgendwie rausträgt.
Ich behaupte nein, aber also ich, im schlimmsten Fall, dass ich mich eines Besseren
bitte. Ein bisschen Suspense darf noch sein am letzten.
Absolut. Meter. Ja, ich glaube, es ist Suspense genug, weil wir ja einfach, wir werden die ersten Ergebnisse sehen und wir werden wissen, gibt es diesen Typus des sogenannten schüchternen Trump-Wählers? Also Schüchternheit ist ja nicht die Eigenschaft, die man Trump und seinen Wählern als allererstes irgendwie zuerkennen würde, aber es gibt denn das Phänomen des schüchternen Trump-Wählers. Das sind Wähler, die Trump wählen, es aber vorher nicht sagen bei Befragungen. Mhm. Diese Trafalgar Group, etwa dieses Umfrageinstitut, geht davon aus, dass das 10% sind. Was viel wäre. Viel. In einer Umfrage 10%, die eigentlich Trump wählen, sagen, sie wählen Biden, dann sind die Umfragen tatsächlich hinfällig. Wie die zu diesen 10% kommen, ist höchst unklar. Aber klar, wenn die Umfragen diesen grundlegenden Fehler haben, mit diesem Fehler behaftet sind, dann sind alle Umfragen Makulatur und dann werden wir heute Abend, heute Nacht bis morgen früh wirklich eines Schlimmeren belehrt werden.
Wie auch immer, wir haben diese Woche eine Covergeschichte geschrieben, wo es darum geht, dass Trump, egal ob er jetzt verschwindet oder nicht, auch wenn er verschwindet, natürlich seine Spuren hinterlässt in der Welt und in uns allen. Die Frage am Cover hat gelautet, was hat Trump mit uns gemacht? Und da haben wir 100 Fragen zusammengestellt, so ein bisschen zur Selbstüberprüfung, wo die Leserinnen und Leser sehen können, ob sich die Ära Trump auf sie selber, auf ihr Weltbild, auf ihre Verhaltensweisen und so weiter ausgewirkt hat.
Wir haben keine Antworten vorgeschlagen. Wir wollen diese Fragen nicht beantworten, sondern es ist tatsächlich eine Art Anleitung zur Selbsterforschung. Also ich hoffe, dass möglichst viele das mit sich selbst machen, ehrlich machen, dann gerne auch mit Freunden, Freundinnen, Eltern, Kindern etc. diskutieren. Ich glaube, dass man auf viele interessante Punkte kommt. Ich fand zum Beispiel, ich kann mich noch erinnern, wie begeistert viele, und ich glaube auch ich, waren, als Barack Obama zum ersten Mal so richtig als Twitter-Freund hervorgetreten ist und alle geschrieben und gesagt haben, ist doch wunderbar, zum ersten Mal kann ein US-Präsident, der mächtigste Mann der Welt, in direkten Kontakt mit der Bevölkerung treten. Nicht über eine Pressekonferenz, nicht über den Umweg, über Medien etc., mit Kommentar und auswählen und so, sondern er kann das, was er sagen möchte, direkt in seinen Computer tippen und ich sitze zu Hause und sehe das und kann sogar antworten. Wie wunderbar. Unser Bild von Twitter hat sich komplett geändert und Donald Trump hat einen riesigen Anteil daran. Jetzt finden die allermeisten Leute das überhaupt nicht toll, dass Donald Trump, der mächtige US-Präsident, direkt an uns herantreten kann. Denn viele seiner Nachrichten werden als empörend empfunden. Es gibt die Debatten, ob man den nicht überhaupt blockieren soll. Es
auch Twitter hat sich verändert
auch durch Twitter Trump. Auch Twitter hat sich, natürlich. Ja, nicht nur durch Trump, aber durch Trump. Mhm. Also unser Bild hat sich verändert. Das ist nur ein Beispiel, es kommt auch vor in diesen 100 Fragen, wie sich unser Bild von vielen Dingen einfach geändert hat.
Man dazu sagen muss, dass inhaltlich und stilistisch und ich weiß nicht, was noch für Attribute mir jetzt einfällt, unterscheiden sich ja die Tweets von Trump und von Obama schon sehr. Ne? Also es ist einfach, Trump ist einfach wirklich, muss man sagen, ein notorischer Lügner, der auf Twitter hetzt. der gerade jetzt wieder gesagt hat, wie das da war in Texas, ne, weil da haben sie ja versucht, da haben Trump und Inger versucht, den Bidens Kampagnenbus irgendwie von der Straße zu drängen, und er sagt irgendwie, ja, ihr seid gute Patrioten, und FBI ermittelt zwar schon, aber die sollten lieber die Antifa.
Hat dich die Ära Trump verändert, Siobhan?
Puh, ich hoffe nicht nachhaltig, aber ich denke schon, ja.
Radikalisiert?
Glaube ich nicht. Ich glaube, es hat mich erkennen lassen, wie wenig ich von Amerika gewusst habe. Und es hat mich erkennen lassen, was alles möglich ist, was ich nicht gedacht habe, was möglich wäre. So, ne? Ich habe mich schon ein bisschen gefühlt wie in einem Roman, wo jemand einen Präsidenten erschafft, der als Persiflage unglaubwürdig ist. So hat sich das für mich angefühlt am Anfang.
Und wir zwei, Martin, als alte weiße Männer, als quasi Zielgruppe von Donald Trump?
Ganz schwierig zu fragen. Man muss sich natürlich als Journalist, der seine persönliche Meinung zu Trump hat, immer ein bisschen bremsen, um in der Analyse nicht sich zu radikalisieren gegen Trump zum Beispiel. Also ein bisschen musste ich damit schon kämpfen. Ich hoffe, es ist gelungen.
Es wird noch weitergehen, möglicherweise, in den nächsten Wochen. Ich glaube auch, dass das Ideal der Ausgewogenheit für uns Journalisten ist extrem unter Druck geraten. Was heißt ausgewogen? Was heißt ausgewogen zu sein zwischen einem Rassisten und der Gegenposition zu sagen, wir wollen keine Rassisten? Wo ist man da ausgewogen? Ich glaube, wir haben immer wieder versucht, das ernst zu nehmen, dass die Seite von Trump und er selbst dargestellt werden. Nicht nur durch die Augen der Gegner, sondern dass wir haben versucht, Trump-Wähler zu Wort kommen zu lassen, Leute zu Wort kommen zu lassen, die Trump stützen politisch. Und
das muss man auch, um es zu verstehen.
Eben, ne? Weil sonst bekommt man tatsächlich das Gefühl, Medien stehen mit beiden Beinen auf einer Seite und interessieren sich nicht mehr dafür, was die anderen tatsächlich sagen. Und ich glaube, es ist tatsächlich wichtig, die zu Wort kommen zu lassen. Das war so wie zuletzt eine Doku, Filmdoku von der österreichischen Regisseurin Susanne Brandstätter, die wir auch im Podcast hatten, die einen ganzen Film lang, eine ganze Doku lang ausschließlich Trump-Wähler zu Wort kommen hat lassen, ohne sie zu unterbrechen, und die erklären hat lassen, was die sich denken politisch über den Alltag etc. Finde ich absolut wichtig.
Es gibt ja im Journalismus den schönen Spruch, so Journalismus bedeutet nicht, irgendwie beide gleichwertig zu zitieren, den, der sagt, es regnet, und den, der sagt, dass es nicht regnet, sondern es geht darum, das Fenster aufzumachen und nachzuschauen, ob es regnet. Ne? Also auch wenn man beide Seiten zu Wort kommen lässt, muss man es überprüfen können. Man muss ja auch Trumps Tweets, es reicht ja nicht, die zu zitieren in den Medien, sondern man muss ja überprüfen, ob das stimmt, was er da sagt.
Naja, das ist natürlich jetzt ein bisschen schwierig gewesen für mich persönlich, weil ich habe sehr verinnerlicht, verlass dich nicht auf den Augenschein, verlass dich nicht auf deinen ersten Eindruck, überprüfe mal, ob das so ist. Und da muss man, aus diesem Prinzip her, musste man dem Trump eigentlich sehr viel Kredit geben, weil natürlich es sein hätte können, dass sich alle täuschen. Ne? Aber am Ende hat sich eigentlich dann rausgestellt, das war schon so, wie es auf den ersten Blick erschienen ist, in vielen Dingen.
Ja.
Wobei jetzt lustigerweise gerade die liberale Wochenzeitung Die Zeit einen großen Beitrag geschrieben hat über die Außenpolitik Trumps, und die kommen jetzt zum Ergebnis, so schlecht hat sich der möglicherweise gar nicht geschlagen. Und so viel wird Biden außenpolitisch gar nicht ändern, weil ihm Trump sozusagen die Drecksarbeit gemacht hat in einigen Bereichen, sei es bei China, sei es beim Iran und so weiter.
Okay, unsere Aufregung steigt ins Unermessliche. Wir bedanken uns fürs Zuhören. Wir versprechen, dass das nicht der letzte Super Tuesday Podcast war, denn dazu ist die Wahl zu wichtig, als dass man jetzt einfach mit dem Wahltag diese Art von Berichterstattung einstellen könnte. Wollen wir nicht, werden wir nicht. Wir hoffen, Sie hören weiterhin zu. In der Wahlnacht werden wir auf Profil.at und auf den diversen anderen Profilkanälen aktiv sein. Und morgen früh wird es einen Kommentar geben, den ersten Profilkommentar nach der Wahl von dir, Martin.
Oder von Siobhan.
Oder von Siobhan.
Wer dann noch die Augen offen
halten kann. Wer immer die Augen offen halten kann. Und wir hoffen, Sie sind dabei.
Also es lohnt sich, die Morgenpost so jetzt schon zu abonnieren.
Absolut. Wir wünschen viel Spaß, viel Unterhaltung und es möge nicht zu schlimm kommen. Danke.
Super Tuesday, der Profil-Podcast zur US-Wahl 2020.